Hallo und herzlich willkommen im Etablissement, dem kleinen Bühnenpodcast für Damen und Herren, die wissen, dass Pride and Prejudice Hand in Hand gehen. Heute zu Gast Timo Butzmann. Er ist Betriebstechniker und Archivbeauftragter im Berliner Theater des Westens. Wer das weiße Glitzerkleid und den Strassschmuck sucht, den Helmut Baumann auf dem Cover der Lacage Voll LP trägt, ist bei ihm richtig. Wer alte Programmhefte, Plakate, Dokumente aus der wechselhaften Geschichte des berühmten Hauses sucht, ist ebenfalls bei ihm richtig. Er erzählt von seinen Anfängen am Haus, Friedrich Holländers Tingeltangel-Theater, das im heutigen Technikaufenthaltsraum war, und von einem Aspekt, der ihn seit einiger Zeit besonders beschäftigt, der Geschichte der ZwangsarbeiterInnen, die am Haus beschäftigt wurden, als es unter den Nationalsozialisten die Volksoper war. Viel Spaß beim Gespräch mit Timo Butzmann.
Naja, das war so, mein Vater hat in der Showbühne gearbeitet, der war da technischer Leiter und der hat hier auch mal gearbeitet von 64 bis 68, da gab es so Verbindungen und dann hieß es ja, Mensch, du hast eine Ausbildung gemacht, also ich, einen Metallberuf gelernt und was machst du denn dann? Meine Eltern waren in Trennung und dann keiner Lust oder mein Vater auch nicht, irgendwie Unterhalt an mich zahlen zu müssen und ich wollte auch mal was arbeiten und mal Geld verdienen, selbstständig in Urlaub fahren und so und er hat gesagt, ruf doch mal einfach im Theater des Westens an, die suchen eigentlich immer jemanden. Dann habe ich hier angerufen. Und einen halben Tag später ruft der technische Leiter abends an und sagt, ja, hallo, mein Name ist hier Lothar Dahmann, kommen Sie auch bitte morgen, einen Haken hat die ganze Sache, Sie müssten morgen früh um 8 schon anfangen. Sag ich, ja gut, ich komme hierher, da ich an der Pforte gewartet und hatte seinen Lauf genommen. Ich hatte erst einen Vertrag für einen Monat für die Produktion Sweet Charity. Und dann, ja, ich hatte auch gar keinen neuen Vertrag. Ich stand trotzdem weiterhin auf dem Dienstplan, habe immer nachgefragt. Dann haben die mal alle gesagt, na, wenn du auf dem Dienstplan stehst, dann kommst du halt einfach. Ich hatte ganz lange auch gar keinen Arbeitsvertrag. Also das waren schon so eine lockeren, turbulenten Zeiten irgendwie, ja. Den hatte ich erst ab September 92, denn den ganz festen Vertrag, ja. Ja, war ich unter Bühnentechnik.
Kulissen schieben,
Werkstattdienste, Probendienste betreuen. Jürg Burt und Helmut Baumann und die ganzen, das ganze Ensemble, die damals dazugehört haben. Silvia Wintergrün, Kusch Jung, Janet Calvert. Ach, unheimlich viele und tolle Leute, auch Eric Lee Johnson und ja. Ja. Mich hat er damals wirklich sehr beeindruckt, wie tolerant auch so ein Theater war eigentlich. Ja, ich war unheimlich jung, ich war damals 21 Jahre alt und normalerweise bist du ja da so irgendwelche Mobbing auch ausgeliefert und das hat überhaupt nicht, war überhaupt nicht, weil hier waren wirklich durch die Bank weg die verschiedensten Leute aus den verschiedensten Ecken. Ich hatte auch viele Kollegen, die aus der ehemaligen DDR waren, die dann auch irgendwie ausgereist sind oder auch geflüchtet sind oder wollten und ja, und auch die Darsteller mit ihrer sexuellen Ausrichtung. Also es war wirklich ganz egal, was du hier bist eigentlich, wo du herkommst, sondern mach deinen Job und binde dich hier im Team ein. Es gab auch so ein bisschen so Bildung, es waren so die Tischler, es waren so die Metallleute. Aber das hat immer, also das hat mich schon sehr beeindruckt irgendwie.
Lustigerweise sieht man das ja auch, wenn man diese Ensemble-Fotos aus der damaligen Zeit sich anguckt oder so Bilder des Ensembles oder Bilder von Shows, dass das ja so ein total buntes Ensemble ist.
Ja, genau.
Denkst du schon mal, ah, guck mal, da sind ja tatsächlich drei schwarze Tänzer, ja, Tänzerinnen, ja, auch immer, okay, mit dabei, schon so ganz selbstverständlich, ja, wo das ja vielleicht in anderen Ensembles oder auf anderen Bühnen vielleicht auch noch gar nicht so stattgefunden hat.
Ja, ich muss sagen, also ich bin so lange hier und durch auch diese Theatergeschichte meines Vaters, ich sehe das immer gar nicht auf den ersten Blick, wer eine Hautfarbe hat, ja, oder wie der sexuell ausgerichtet ist. Mir geht's einfach kurz ums Pragmatische. Sprechen wir dieselbe Sprache oder erkenne ich ihn wieder? Ja, das ist ja auch im Kostüm, Maske manchmal ein bisschen schwieriger oder so. Aber meistens an der Stimme der denn dann. Und deswegen war das hier völlig wurscht, wie einer ist, ja, und wie was er ausstrahlt.
Und,
ja, wir.
Und heute bist du Beauftragter für das Archiv.
Ja, und das Archiv, ja gut, durch die einigen, also Intendantenwechsel mehr stattgefunden und die haben immer was hinterlassen und haben ihre Sachen auch teilweise liegen lassen. Und das wurde nach und nach eingesammelt, kam dann in ein Außenlager. Und irgendwann war mal so die Frage, was machen wir jetzt damit? Entweder Mülltonne oder aufheben oder sonst irgendwas. Und Mülltonne kam für einige Personen nicht in Frage. Und dann war das erstmal hier in einem Lager. Es hat mich immer genervt. Es war viel. Es waren Fotos aus den 80ern, die nicht so besonders interessant waren. 2005 oder zwar so. Ja, das ist vielleicht jetzt erst so geworden. Ja. Und dann gab es hier innerhalb des Hauses hier auch nochmal einen Umzug. Und jetzt ist dieses Archiv, glaube ich, seit 4 oder 5 Jahren so wie es jetzt hier ist, genau.
Okay, und du hast es quasi mit aufgebaut. Du hast es nicht übernommen, sondern du hast es quasi mit zusammengestellt, mitgegründet.
Ja, kann man so sagen. Allerdings hatten die einzelnen Abteilungen so auch so ihre kleinen Archive so ein bisschen so. Und damit sie auch mal so autark auch mal was sagen konnten oder was. Zumal gab es auch vorher mal eine 100-Jahr-Feier, da wurde auch schon so ein bisschen einiges aufgehoben. Aber es gab nicht so ein zentrales Archiv, wie es eben jetzt gibt.
Ja. Kannst du mal, ich weiß gar nicht, ob du es überhaupt kannst, ich frage dich einfach.
Alles fragen.
Die Geschichte des Hauses.
Ja, ja, das klappt schon, ja, ja.
Naja. Weil ich finde es manchmal so ein bisschen, fand ja dieses eine Plakat so toll, nach dem Moment, deutsche Oper, also es hat ja so eine total bewegte Geschichte, vielleicht kannst du das mal erzählen.
Naja, erstmal 1896 eröffnet, am 1. Oktober und auch durch Bernhard Sehring, der hat das Geld dafür oder auch die Idee, sagen wir mal, Geld ja eigentlich nicht so wirklich, das hat er sich dann geliehen und hat auch viele Leute ein bisschen mit verprellt später. Bis 1921, 22, so hat es hier Theater des Westens, hieß es.
Ja.
Dann wurde es zur großen Volksoper, die hat es aber so untergemietet. Eigentlich war der Besitzer immer noch Bernhard Sehring. Und das war so eine Aktiengesellschaft. Die hat dann so bis 24, 25 hier bestanden und ist dann pleite gegangen. Durch krude, sagen wir mal, Kartenarrangements, irgendwie guckst hier was, kriegst eine andere Karte umsonst und den hat auch mehrere Häuser gehört oder du bist auch ein Aktionär, musst eine Aktie kaufen, hast du Freikarten. Also irgendwie hat es nicht so ganz hingehauen, die sind dann pleite gegangen. Dann wurde das Haus als Theater des Westens, wo es dann wirklich diese wilden goldenen 20er Jahre kam dann so. Und dann war hier Emil Schwarz Revuen in dem Theater. Da waren sie wirklich, also war wirklich eine gigantische Zeit. Da war dann Josephine Baker auch da und solche Leute und aus dem Ausland sind sie hier aufgetaucht. Miss Dinguette ist hier aufgetreten und da hat ganz Berlin von gesprochen, ja. Und
also das waren so diese riesigen 20er Jahre Revuen, genau, die man auch so vielleicht kennt, also
ja,
oder Fotos kennt oder die man so von Erzählungen kennt.
Ganz genau. So. Ja, es war allerdings auch 1926 der Zug nach dem Westen. Das war komischerweise so ein Misserfolg, trotzdem eine Revue und da gibt es auch Filmaufnahmen in dem Ruttmann-Film. Es war ja auch so ein Filmkünstler, der hat das Theater hier innen drin auch mal gefilmt. Also wer da Lust hat, kann sich das bei YouTube bestimmt mal angucken. Man glaubt es mal gar nicht, dass das Theater des Westens zu sehen ist 1926. Ja, da sind ganz tolle Leute aufgetreten, irgendwelche Revue-Stars und Sternchen und Roda, das war ja auch so ein Autor, oder sagen wir mal, der hat Bücher geschrieben in Richtung Cabaret, das ist auch mit einem Pferd auf der Bühne aufgetreten und also lauter so verrückte Sachen. Mhm. Da ging es in Stücken eigentlich um gar nichts irgendwie. So, ja.
Aus dem Spektakel.
Genau, die hießen dann Tropenkoller, das nächste Bild hieß dann Wir baden am Wannsee und war diese Zeit halt.
Ja, ja.
Die war dann auch so langsam vorbei und es hatten sich auch schon 1928 solche rechtsextremen Kampfbünde hatten sich ja auch schon gebildet. Benno von Arendt hat den mitgegründet oder war auch dort Mitglied, der allerdings auch hier Bühnenbildner war. Da soll es auch schon fiese Reaktionen im Saal gegeben haben. Josephine Baker gegenüber wegen ihrer Hautfarbe. Die war dann auch schnell sauer, selbstverständlich, wollte nicht mehr auftreten. Und man konnte sie auch nicht länger hier locken, nochmal ihren Vertrag zu verlängern. Und da gab es Tumult in der Kassenhalle und so weiter. Dann kamen so die 30er, Edith Schollwer mit ihrem Mann Karl Jürgen. Da gab es auch mal nochmal eine Uraufführung, die lockende Flamme. So, und dann waren 30.01.33 so die Nazis da. Und das hat aber auch noch so ein bisschen so eine Weile gedauert, bis die hier so einmarschiert sind, im wahrsten Sinne des Wortes, oder auch das Haus finanziert haben. Das war 1934, 35 und das Haus war quasi leer. Viele Leute mussten ja auch auswandern, weil sie eben nicht mehr beweisen konnten, dass sie Arier sind, in die Niederlande oder bis in die USA und wie Friedrich Holländer und solche Leute. Und da war das hier so ein richtiges NSDAP-finanziertes Ding und es hieß dann Volksoper, dieses Theater. Mhm. Ja, und wurde jeden Tag tristes und langweiliges Opern-Twitter-Report.
Wurde Freischütz und die Walküre
gespielt. Freischütz, Walküre, nächsten Tag, was weiß ich. Also alles, auch diese ganzen Lortzing-Opern, keine großen künstlerischen Ideen oder Innovationen oder so. Und die haben sich zwar immer so betrachtet, haben dann auch zum Beispiel mal Madame Butterfly dann auf Deutsch übersetzt. Der Hans Hartlepp, der war ja Dramaturg. Das ist bis heute auch noch so, wird es auch noch so verwendet, glaube ich, der deutsche Text aus der Zeit, also auch ein bisschen merkwürdig manchmal. Gut, dann Kriegsende und dieses Haus ist im Zweiten Weltkrieg regelrecht verschont geblieben. Es gab nur ein paar Einschusslöcher und an der Fassade war ein bisschen was vorne zerstört. Und die Rot, wie wir alle wissen, sind die Rotarmisten in Berlin aufgetaucht und waren schnell in Charlottenburg auch. Und Bersarin ist auch so ein Name, der hat dann so die ersten Leute so an den Tisch geholt. Heinz Tietjen war dann so als Generaltheater-Opernmann da und der hat dann den Michael Bohn, der hatte vorher auch einen Namen, es war ja ein Sänger, ein Darsteller.
Tenor, glaube ich.
Tenor, vielleicht sogar auch Theaterdirektor auch mal gewesen, weiß ich nicht genau. Und der war quasi der Erste, der nach dem Krieg schon im Mai ganz früh das Theater wieder aufgeschlossen hat und hier sauber gemacht hat und die Decke ein bisschen abgedichtet, weil die Einschusslöcher ja da drin waren. Und dann war das hier die Städtische Oper, genau, bis 1961. Für mich künstlerisch eine Riesenzeit, ja. Da waren Leute da wie Maria Callas und diese ganzen Opernriege, die also auch in Bayreuth waren, sind hier aufgetreten. Riesenstars, kann man sich gar nicht vorstellen. Hans Beirer und später die auch zu Fernsehstars wurden. Also diese Rothenberger, Hermann Prey, Dietrich Fischer, Dieskau ganz jung und Josef Greindl. Also ein Riesenensemble, ja. Und das war so bis 1961 so. Mhm. So, dann war klar, dass die dann in die Bismarckstraße wieder zurückziehen und waren dann raus und dann stand das Haus wieder zur Debatte, dann gab es Ausschreibungen und die Gebrüder Wölfer damals, die haben sich auch beworben und hatten den super Vorteil, dass sie für My Fair Lady die Lizenz in der Tasche hatten und konnten die auf den Tisch legen und da hat der Berliner Saganat gesagt, Mensch, das macht man hier irgendwie, ja. Dazu muss man sagen, das Haus war eigentlich bis 1950 im Familienbesitz und wurde dann, das hat glaube ich kaum jemand mitbekommen, für eine D-Mark an den Bezirk Charlottenburg verkauft. Mhm. Also die haben auch gesagt, die haben, oh Gott, das wollen wir gar nicht haben, kostet so viel an Unterhalt und an Sorgen.
Ja, ja.
Ich hasse eine Mark und dann war das so, genau.
Ja.
Und dann waren die Wölfer hier, da war My Fair Lady halt da, da sprechen die Leute ja heute noch von, ja. Ich gehe regelmäßig auf den Flohmarkt oder so und da siehst du jedes Mal eine Schallplatte von My Fair Lady.
Paul Hubschmied.
Paul Hubschmied.
Wer ist die Frau
da? Es gab sieben verschiedene Liza Doolittles, ja. Karin Hübner war so die erste, ne?
Ja.
Und dann wurde auch alternierend auch nochmal mit vielen, vielen anderen Leuten. Danach kam dann Annie Get You Gun und dann kam nochmal die Lady und dann war sie nicht mehr so gut wie beim ersten Mal. Und ja, und dann haben die Wölfer gesagt, nee, machen wir nicht mehr, können wir nicht mehr. Und dann kam der Karl-Heinz Stracker plötzlich um die Ecke und hat gesagt, ich mache das Haus jetzt hier und hatte gute Leute am Start. Er war ja vorher im Titania-Palast in den Rehbergen, hat auch so Operettensachen da gemacht. Und es war auch so eine ganz interessante Zeit, so ab, ja, so 63, 64, glaube ich, ging die bis 69, 70 so. Und da waren sie halt auch alle da, da wurden alle angekarrt. Marika Röck und Giuseppe Di Stefano, bis hin zu Zare Leander, Martha Eggert, Johannes Heesters, also diese ganzen Uferstars, die man sonst früher nur im Kino gesehen hat, standen hier plötzlich auf der Bühne in echt, ja.
Ja.
Das hat die Leute natürlich auch sehr, fanden sie sehr spannend und.
Klingt aber auch so ein bisschen spießelig.
Total. Da gab es auch Gegenwehr. Wie ist dann nochmal unser Kabarett mit Wolfgang Neuss und so. Die Leute haben sich natürlich lustig gemacht darüber. Es hatte natürlich auch so zur Folge, dass das Publikum dementsprechend war, wie du schon sagst, spießig. Und Karl Stracke war natürlich auch immer auf Geld aus. Und der hat uns so Sachen fertiggebracht, wie zum Beispiel, dass der Rio Reiser hier aufgetreten ist. Ja. Und da gibt es so Zitate von ihm, von dem Stracke, die überliefert sind. Ihr wart jung und ich brauchte das Geld. Also könnt ihr euch in meinem Haus für einen Tag hier oder für ein paar Wochen einmieten. Und dann gab es hier Robinson 2000 oder 3000 von Rio Reiser zum Beispiel. Ja.
Genau, also in diesem ganzen,
in diesen,
zwischen den Uferstars.
Genau, zwischen Uferstars. Und da gibt es so eine schöne Geschichte. So The Who war auch am 30. Januar 1970, glaube ich, hier. Und es fing aber erst um 23.30 Uhr an, auch viel zu spät. Und vorher hat die Zartersfürstin da gespielt. So, und es war natürlich bis Tumult, das Haus war voll, so Huhn Berlin und so, und hier noch im Theater des Westens. Und die Leute haben sich Zartersfürstin ab 19.30 oder 20 Uhr völlig unwissend angeguckt und kommen dann raus zum Vorstellungsende und sehen die ganzen The Who-Fans mit etwas, heute ja nicht mehr, etwas längeren Haaren und Parkern und Kutten. Und dann gab es ein bisschen so Rangeleien, so, was macht ihr denn hier? Ihr wollt doch nicht etwa hier ins Theater und so, ja. Also es ist auch so ein ganz legendäres Ding, dass hier so Huhn Theater des Westens war. Also finde ich immer unglaublich irgendwie in der Zeit. Als Gegenpol zu dem Spiesigen natürlich, ja. Also
zur Feuerwerksbühne, wie heißt das?
Zirkusprinzessin, genau. Mit den Kosakenchören und Atlas-Sahara-Truppe und was da alles draufsteht, ja.
Ja.
Der hat meistens auch billig eingekauft, die Staatsoperette oder Staatsorchester Bukarest auch oftmals hier gespielt. Der hat auch gut mit dabei gehabt. Naja, Gut, dann hat der Stracke aber fairerweise gesagt, ich kann nicht mehr. Wenn ich jetzt weitermache, dann komme ich an der Pleite nahe und kann es meinen Leuten, die ich hier angestellt habe, nicht mehr so verantworten. Und dann haben die Gebrüder Krabowskis aus der Schweiz, die angeblich ja vorher Waschmaschinen verkauft haben, das Haus hier übernommen. Und die haben das Ding total finanziell an die Wand gefahren. Jetzt lag das nicht unbedingt an denen, aber es lag vielleicht auch an der Zeit, sagen wir 69 bis 74, da hat sich dann Stracke nochmal bei denen auch eingemietet, so ohne großes Risiko, und hat dann eine Nacht in Venedig und solche Operetten hier nochmal aufgeführt. Und die Krabowskis, die sind ja wirklich hier abends an die Abendkasse und haben sich die Geldkassette geschnappt, sind zum Flughafen Tempelhof und sind dann schnell abgehauen und so. Wirklich so ein kleiner Kriminalfall, kann man dazu sagen.
Eine tragische Geschichte.
Ja, ja, tragisch und irgendwie auch, ja, egal wie jetzt da so Geld da die Rolle spielte, aber gute Vorsätze hatten sie bestimmt, sonst wären sie ja nicht hierher irgendwie. Naja, da war das Haus auch ganz schön runter, sagen wir mal. Auch die Sicherheitseinrichtungen, Aspekte, das hat wahrscheinlich alles nicht mehr so richtig hingehauen. Auch die Technik wurde anspruchsvoller. Dann gab es noch so ein bisschen so Überlegungen, das Haus müsste ja mal wieder ein bisschen repariert und saniert werden. Dann wurden die aber nicht umgesetzt. Und so zwischen 1974 und 77 war wirklich so eine ganz turbulente Zeit. Da war der Marty Feldmann hier. Das ist ein Komiker, den wir so ein bisschen kennen. Da haben sich unglaublich viele Leute hier eingemietet in der Zeit. Und
also das wurde quasi dazu Gastspielen zur Verfügung
genau,
gestellt.
Genau.
Einfach nur.
Es gab kein festes Ensemble mehr so wirklich. Und es wurde für Gastspiele zur Verfügung gestellt. Genau. Peter Frankfeld mit seinem Musik ist Trumpf. Da dachten viele, das wäre jetzt die Fernsehsendung. Das war sie denn nachher gar nicht. Es war nur so ein Abbild davon. Da waren die Leute enttäuscht. Die dachten, die sehen sich irgendwie dann im Fernsehen. Das war dann nicht der Fall. Die Karten waren teuer. Oder Erich von Denigen hat hier von seinen UFOs gesprochen. Oder was weiß ich. So Dia-Vorträge haben ja auch im Theater stattgefunden. Naja, und da hatte man so gedacht, es geht nicht so weiter. Da muss weiter jetzt Theaterbetrieb stattfinden. Den Architekten kannte ich denn, den Herrn Bergner. Der sollte das dann planen, so ab 77, 78. Und da war klar, dass man das Haus erstmal vielleicht abreißen müsste. Ein Neubau ist billiger, als das Ding zu reparieren. Und der hat aber immer gesagt, ah nee, das ist auch teuer. Wir reparieren jetzt erstmal alles. Und da hat er so häppchenweise alles repariert. Und letzten Endes war es wirklich wahrscheinlich teurer als ein Neubau. Man hatte ja auch geplant, die Fasanstraße hier nebenan zu verbreitern und den Delphi-Palast abzureißen, damit man dann von der Hardenberg-Fasanstraße mehr so in die sogenannte City West besser kommen könnte. Das wurde aber alles verworfen letzten Endes. Wahrscheinlich auch, weil das Theater des Westens hier so erstmal saniert worden ist. Erstmal so ein bisschen das Dach, dann mal so eine Klimaanlage, dann so ein bisschen Fundamente, dann wurde es mit Möbeln ausgestattet und es ging so bis 1983, 84. Zwischendurch hat man immer gespielt mit Cabaret 1978 mit Horst Buchholz ist auch sozusagen wieder eröffnet worden. Trotzdem sind immer wieder Sachen eingebaut worden, wie vorne die Aufzüge und solche Dinge. Ja.
Und wer war denn Intendant dann?
War Karl Fiebach.
Ja.
War der Intendant in der Zeit? Der kam irgendwie aus Lübeck. Der hat auch ein paar tolle Sachen hier gemacht, No und Annette und sowas. Hat den Freddy Quinn auch hier mit her ins Haus geschleppt und so. Man hat nicht so peng alles renoviert, 4 Jahre lang und hier ist keiner drin, sondern so häppchenweise. Ich glaube, sonst wäre das Haus vielleicht auch abgerissen worden, hier würde ein Neubau stehen. Mhm. Und wenn man das nicht so gemacht hat, komm, wir spielen mal weiter und machen jetzt mal das und das und das und das. Das war ein ganz kluger Schachzug, sagen wir mal so, ja. Dann ging es so ein bisschen in die Deutsche Oper rüber, dann war der Intendant Götz Friedrich in der Zeit. Das war
weil der Fieber vorher da hatte nichts mit der Deutschen Oper zu tun. Der war einfach
Intendant des Hauses. Der war Intendant des Hauses, genau.
Okay.
Also glaube ich jedenfalls, ja.
Ja.
Kann sein, manchmal wundert man sich ja auch. Na, jedenfalls, genau, Helmut Baumann ist als künstlerischer Direktor, künstlerischer Leiter hier eingesetzt worden und der Götz Friedrich in der Deutschen Oper war der Intendant. Das war so 83, 84. Und irgendwann ist aber auch Götz Friedrich, ich glaube auch relativ spät, erst so 92, 93, hat er das so abgegeben und dann war der Helmut Baumann auch Intendant hier. Der kam, war natürlich auch älter und mein erster Arbeitsvertrag von 1992, den hat zum Beispiel noch Götz Friedrich unterschrieben.
Ah, okay.
Da steht Götz Friedrich, Timo Butzmann und ich, oh, okay. Der ist eigentlich ganz woanders zu Hause, aber ja.
Ich finde es total interessant, dass ja quasi an dieser Geschichte lässt sich ja quasi diese Trennung von ernster und unterhaltender Kunst hier am Haus allein, jetzt wo du es gerade mir so erzählst, ja total gut ablesen. Ne?
Ja.
Also dass es so ein wildes Revue-Spektakel-Theater, kommerzielles Theater ist bis zum Get-No. Also es geht nur um wahrscheinlich Einnahmen, also die größtmögliche Show für die größtmöglichen Einnahmen zu bieten. Da kommen die Nazis und haben natürlich damit überhaupt, also mit diesem ganzen kommerziellen Theater und das ist alles wahrscheinlich jüdisch für keine Ahnung was. Schneiden das alles so ab und dann fängt ja diese hehre Opernzeit irgendwie an. Es gab ja dann quasi hier wie soll man das nennen, Theater im Theater. Mhm. Kannst du dazu mal was sagen? Das war mir nämlich auch überhaupt gar nicht klar.
Ja, dazu muss man sagen, also Trudi Hesselberg hat 1921 ihre Wilde Bühne gegründet. Damit hat es so als einen Anfang genommen. Aber man muss auch vorweg wissen, dass da unten dieser Raum, dieser heutige Technikaufenthaltsraum, das war eigentlich, hieß denn Gralsaal oder ein Restaurant, das war eigentlich letztendlich so eine Kneipe. Und damals gab es ja 1920 oder 21 kaum, also wahrscheinlich noch gar nicht ein Radiogerät kommerziell. Und wie das überall in Berlin, keine Ahnung, wie viele tausend Kneipen es in Berlin gab, saß natürlich mal vorne, jemand hat mal was vorgelesen oder am Akkordeon gespielt und hier war es ein bisschen anspruchsvoller. Und da gab es schon hier 1904, 1905 gab es da schon Veranstaltungen unten da in dem Ding.
Und war das öffentlich oder war das nur für die Mitarbeiter?
Nee, unten? Das war öffentlich. Du kamst, okay. Delphi gab es noch nicht und ja. Dann war das so eine Art Biergarten und da konnte man da reingehen und da war da auch so ein bisschen Programmchen. Das hat auch ganz viele Leute angezogen. Maler, Künstler, Tänzer, alles, ja. Das war auch so ein, ja, ich weiß nicht, wie das Kabarett damals hieß. Jedenfalls gut, die Trudi Hesselberg hat dann 1921 die Wilde Bühne gegründet. 1923 ist dann irgendwie abgebrannt, gibt es auch ganz viele Geschichten zu. Da war ein bisschen Pause, dann kam der Wilhelm Bendo, Tütü, das war auch noch eine kurze Zeit. Dann war es wieder zu. Und Friedrich Holländer hat am 7. Januar 1931, wenn ich richtig liege, das da eröffnet. Sein Kabarett Tingeltangeltheater, genau. Und da sind sie alle aufgetreten, also, und da waren da die ganzen tollen Autoren, hatten da ihre Texte abliefern können. Theobald Tiger, Kurt Tucholsky eben oder Erich Kästner, da sind alle also die Rang und Namen hatten, kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, Theo Ling als Buddha verkleidet und da ging es auch gar nicht darum, dabei irgendwie jetzt eine Karte da günstig zu bekommen, sondern da ging es darum, dass man einfach mit dabei ist irgendwie, ja. Das war ganz wichtig. Friedrich Holländer hat damit auch kein Geld verdient, denke ich mal. So, ja. Sein ganzes Geld auch reingesteckt. Und wenn was drüber geblieben ist, dann war er froh darum irgendwie.
Gibt es da Dokumente hier im Archiv zu?
Ja, hier im Archiv nicht. Ich habe zu Hause so einen kleinen Stab, den ich privat immer gekauft habe, so 3, 4, 5 Programmhefte und ein paar Fotos. Das ist aber wirklich nicht viel, weil die Leute, die damals dort aufgetreten sind, zum größten Teil ja auch irgendwie flüchten mussten, ja. Und dann haben die geguckt, was passt im Koffer und haben dann meistens irgendwas nicht mitgenommen, sondern ging es eher darum, ein paar warme Socken, die Zahnbürste und was anzuziehen mitzunehmen, ja. Und nicht die Sachen aus dem Tingeltangeltheater.
Verständlicherweise. Jetzt hast du schon so ein bisschen so diese dunklere Geschichte irgendwie angedeutet. Du hattest mir von dieser Zwangsarbeit hier im Theater des Westens erzählt. Wie bist du denn darauf gestoßen oder was ist da?
Ja, also ist anders ja. War ja mal so 2000, ich weiß gar nicht genau wann es war, 2002, rief mich eine Kollegin an und sagte, du Timo, komm mal zur Pforte, hier ist jemand, der hat hier früher mal gearbeitet, der spricht aber Französisch und ich kann kein Französisch, dachte, ist mir jetzt auch egal, bin da hingegangen und wir haben uns mit Händen und Füßen verstanden und irgendwie hat er mir dann erklärt, dass er hier früher als Zwangsarbeiter gearbeitet hat. Und dann bin ich hellhörig geworden. Man kannte das ja immer schon, Zwangsarbeit irgendwo anders, bei großen Firmen, BASF oder was weiß ich wo, aber hier nicht, auch nicht im Theater des Westens, kann gar nicht sein und so, ja. Und irgendwie behältst du das ja immer im Hinterkopf. Der war unheimlich nett, leider keine E-Mails ausgetauscht und dann gibt's ja jetzt auch online viele Sachen, die du finden kannst oder ich war auch im Bundesarchiv einige Male in der Corona-Zeit. Und auf einmal siehst du da so eine Personalliste, die vom Propagandaministerium angefordert worden ist, um mal sich einen Überblick zu verschaffen. Wie sind denn die Personalkosten und wer arbeitet hier eigentlich? Und dann steht dann das eine Rubrik Ausländer so. Und das ist klar, dass es die sogenannten Zwangsarbeiter waren. Und da hast du eine Namensliste mit ihrem Gehalt. Und dann wirst du langsam ja wach. Und dann guckst du nach, steht auch dran die Herkunft, wo sie her sind, also aus Frankreich, Kroatien. Genau, und dazu muss man sagen, dass Frankreich ja auch, der ein Franzose war auch da, der hieß Ali Slimani, der ist in Algerien zum Beispiel geboren, war aber wahrscheinlich wegen diesem ganzen Kolonialding da auch dann automatisch Franzose, der war auch hier. Und für einige Leute aus der Sowjetunion, auch 6 Frauen, die als Reinigungskräfte eingesetzt worden sind, insgesamt waren es 17 Personen. Da wurden natürlich Unterschiede auch gemacht zwischen der Herkunft, ob du aus der Sowjetunion bist oder ob du eben aus Europa hier bist. Und wie wir ja alle wissen, war die Vichy-Regierung in Frankreich und da gab es denn etwas, das wurde dann auch eingerichtet, hauptsächlich auch in Paris, auch im ganzen Land. Das hieß Service du Travail Obligatoire. Das war so eine Art Pflichtarbeitsdienst, auch SDU abgekürzt. Da mussten die junge französische Männer hin, damit sie überhaupt Arbeit haben und wurden dann vermittelt unter falschen Vorsätzen, ja. Und da gibt's toll, also war jetzt eine gute Überlieferung. Das ist der George Arquette. Der hat seine Erinnerungen mal aufgeschrieben und hat es wohl in Kanada veröffentlicht. Das habe ich mir jetzt mal gekauft, endlich, und ist auch gekommen und habe ein bisschen rumgeblättert. Und da sind unheimlich viele Details drin, wo du wirklich eine Gänsehaut bekommst irgendwie, ja. Also wie der hier, der wurde hier praktisch untergebracht, auch in dem Theater. Er hat hier quasi gewohnt auch, ja. Und wurde so fast vergessen, eigentlich bis Kriegsende Mai 45 hat er letzten Endes das Haus hier verlassen, weil die anderen alle nach Hirschberg, ausgewandert sind mit ihrer ganzen Volksoper, da weiter zu spielen, weil das Haus noch bespielbar war. Und ihn haben sie einfach hier gelassen, egal was kommt oder was passiert. Und der musste ja hier auch übernachten, weil es ja sozusagen auch seine Wohnung war, ja. Und ja, das ist ein Riesenthema, super spannend, ja. Und das ist ja alles mal entstanden durch den Fritz Saukel, der Generalbevollmächtigter für die Arbeit. Das war ein Nazi, ja, ganz klar. Und angefordert waren von dem 1,6 Millionen Zwangsarbeiter aus Frankreich, glaube ich, aber es kam letzten Endes nur 645.000. Da gab es auch solche Tauschs wie, wir tauschen jetzt Kriegsgefangene, 50 französische gegen 150.000 Facharbeiter aus Frankreich. Die mussten dann auch irgendwie auch vermittelt werden und dann hier auch arbeiten. Die waren ja auch ausgebildet, die waren Elektriker, die waren Dekorateure und so weiter. Und in dem Fall jetzt von George OG, von dem jetzt dieser Text überliefert ist, kam man ganz viel nehmen, ist er mit seiner Frau in Paris in dieses Büro gegangen, ist zur Arbeitsvermittlung und ist dann erstmal nach Berlin gekommen. Sie war ganz woanders. Er hat bei der UFA gearbeitet, Film, unter anderem für so einen Titanic-Film. Und eines Tages spricht ihn jemand auf Französisch an, ob er nicht in der Volksoper arbeiten möchte, weil da müsste er nicht mehr in diese Zwangsunterkunft. Er hatte dort irgendwo 140 Leuten in einer Baracke. Und hätte dort eine eigene Unterkunft in dem Theater. Und das fand er ganz attraktiv. Und da kommt er hier in ein Haus, was relativ, sagen wir mal, locker war. Er durfte auch in die Kantine gehen und mit den Künstlern dort essen und so weiter. Das hat er so alles überliefert. Es darf man nicht vergessen, gibt, wie gesagt, einen Unterschied zu den sowjetischen Zwangsarbeitern. Die wurden hier weggebracht und mussten ihre Zwangsunterkünfte und die durften auch nicht so Kontakte zu den damals sogenannten Volksgenossen haben und auf die wurde ganz anders aufgepasst, ja, als wie europäische Zwangsarbeiter.
Ja.
Waren verschiedene Opfergruppen vorhanden, also wurden zu verschiedenen Leuten, weil sie aus verschiedenen Ländern kamen. Das waren, darf man auch nicht vergessen, das waren alles auch alles Nicht-Juden auch, ne? Das ist ja auch nur so ein Ding, was manchmal so in einen Topf so schnell geschmissen werden könnte, ja.
Also jüdische Zwangsarbeiter gab's hier nicht.
Nein.
Okay. Und bist du dabei, noch weiter zu forschen? Oder?
Ja, jeden Tag. Ich tausche mich mit der Tochter von ihm aus, von George Arquette. Und manche Leute, da kriegst du gar nichts raus. Ja, gerade bei den sowjetischen Menschen. Die sind ja auch zum Kriegsende auch ziemlich brutal mit denen umgegangen. Die sogenannten Rotarmistinnen und Rotarmisten, die ja Berlin erobert haben dann auch oder hier auch im Theater dann aufgeschlagen sind, die sind ja wirklich nicht zögerlich damit umgekommen, ihre eigenen Landsleute zu erschießen, weil sie für die Nazis gearbeitet haben. Also wie perfide ist das eigentlich, ja. Und George Arquette beschreibt auch, wie er in einem Korridor langlaufen musste mit den restlichen Leuten, die noch hier waren, die Hände über dem Kopf und ihnen wurden von einer Rotarmistin, es war eine Frau mit zwei Rotarmisten, zwei Männern, der Schmuck abgenommen, seine letzte Uhr und noch sein Ehering. Und dann wurden die hier auf die Straße, die Kantstraße geschubst und da wurde mal so guckt, wer rennt denn da raus? Ist es jetzt ein Mensch aus der Sowjetunion? Und er hatte einen ganz guten Mantel an, einen schicken und da ist er nicht so aufgefallen, galt als Zivilist und hatte man ihn nicht so schnell erschossen hier auf der Straße. Also er hatte wirklich ganz schön Glück, sagen wir mal, ja.
Und hast du da hier im Archiv auch irgendwelche Dokumente dazu oder ist da irgendwas zu finden? Wahrscheinlich nicht.
Nee, da gibt's im Archiv gar nichts. Da wurde auch nie drüber gesprochen. Ich meine, es ist ja auch nicht wirklich, sagen wir mal, förderlich für den Kartenverkauf oder für Glamour und so weiter, das irgendwie hochzuholen irgendwie, ja. Klar ist auch Unwissen, spielt da eine Riesenrolle, aber ich finde es trotzdem immer wichtig, mal darüber zu sprechen und das auch zu erwähnen gelegentlich, ja.
Okay, also wie viele Leute waren es? 17?
17, davon waren 6 Frauen und diese 6 Frauen waren auch alles Frauen aus der Sowjetunion, die haben als Reinigungskräfte gearbeitet. Alle anderen 11 kamen aus Kroatien, aus Frankreich und jemand, der staatenlos war. Der hieß Tschaikowski mit Nachnamen und das ist auch ganz besonders, er ist schon während des Zarenreichs schon hier abgeflüchtet und wurde dann als Staatenloser hier geführt und hat denn hier gearbeitet als Elektriker in der Beleuchtungsabteilung. Und als Staatenloser warst du eigentlich gar nichts. Du konntest dich nicht ausweisen, nichts, was allen Repressalien ausgeliefert, allem, ja. Dazu muss man auch sagen, dass so ein Zwangsarbeiter ja also wirklich gar keine Rechte hat, auch der Franzose nicht. Die haben 60 bis 80 Stunden hier gearbeitet und wurden eingesetzt, wo man wollte, also und konnten sich auch nicht ihre eigene Unterkunft aussuchen. Also die Briefe wurden zensiert. Und wenn du ein falsches Wort vielleicht sagst oder mit dem Falschen sprichst oder so, da warst du sofort jetzt so irgendwie in eine Arrestzelle kommen können und das hätte dich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes den Kopf kosten können, wenn du dann Fehler begangen hast. Ja, musst du es unheimlich aufpassen. Er ist ja auch zum Beispiel in den Zoobunker, der ist ja auch in der Nähe bei Bombenangriffen, ist ja nicht mehr hin irgendwann, weil es auch bombenvoll war dort und ist dann da wieder weg und hat sich dann im Theater hier versteckt unter den Betontreppen da hinten, Treppe I und Treppe J, ist bei Bombenalarm runtergerannt und hat sich dann unter die Treppe so gelegt und hat diesen Bombenhagel da abgewartet.
Ja. Und wisst ihr, wo die pennen mussten hier? Wo die geschlafen haben?
Das ist immer so ein spannendes Thema, wo du mal so alte Pläne reinguckst oder mal.
Wo könnte das gewesen sein?
Ja, klar. Ja. Diese Treppen, die gibt's, ist Treppe I und J hinten, das könnte einer von beiden sein. Aber wo der nun übernachtet hat oder wo die noch wahrscheinlich noch weitere, das habe ich bis jetzt nicht rausgefunden. Das gilt es noch rauszufinden.
Hast du irgendwelche Lieblingsstücke hier aus dem Archiv?
Selber. Oh, das wechselt immer so ganz schnell irgendwie. Dann denke ich immer früher, das fand ich total doof. Und dann finde ich das immer dann doch auf einmal interessant, weil jedes hat so seine Geschichte. Ich habe zum Beispiel, das habe ich gar nicht hier, habe ich ein altes Fernglas zu Hause. Da steht TDW drauf, Theater des Westens. Das konnte man sich so um 1905 hier so ausleihen an der Garderobe oder sowas. Ja. Das finde ich zum Beispiel total spannend. Da kannst du praktisch so ein Opernglas. Da gibt schon schöne Stücke, so die Programmhefte aus den 20er, so toll, wo Josephine Baker vorne drauf ist oder so, ja.
Und hast du eine Lieblingsaufführung?
Ja, also ich persönlich, weil ich auch noch einmal dran teilnehmen können, fand ich wirklich, Porgy und Bess war schon der Knaller hier irgendwie. Das Riesenorchester, das Riesenensemble. Du warst hier als Bühnentechniker, warst du fast auf dich alleine. Du musstest gucken, wo du da bleibst und das war ein riesen Ding irgendwie. Das habe ich wirklich sehr gut in Erinnerung. Es kam so also Regie war auch Götz Friedrich und das war, also das hat mich wirklich, also irgendwas hinterlassen im Kopf auf jeden Fall, das kann man echt sagen.